Ja, das werdet ihr wahrscheinlich nicht so häufig haben, dass da ein thailändischer Mönch kommt. Also außer Thankevali, ne? Und dann Metiko.
Metiko war fast hier zu Hause.
Und Kevali.
Kevali
und wer noch?
Und dann der.
Nicht der Kaveseko, der ist nicht aus Thailand.
Nein, das ist Chiba. Ja, das ist Chiba war da und der Santutu und der. Und der Analayo.
Die sind aber nicht aus, die sind nicht aus Thailand.
Nein, sind nicht aus Thailand.
Ja, das ist so. Ein bisschen anders. Ja. Also Tanaja Mahapo ist mehr oder weniger, also mit 20 Jahren, von seinen Eltern dazu gezwungen worden zu ordinieren. Er wollte nämlich nicht ordinieren. Er hat überhaupt keine Lust gehabt zu ordinieren. Als sie das erste Mal gesagt haben, gesagt, er soll ordinieren. Er stammt aus einer 17-köpfigen Familie. Also er hat 17 Geschwister. Und ich glaube, er ist der zweitälteste Sohn. Er hat noch einen älteren Bruder gehabt. Dann haben sie es ihm gesagt, dann hat er nicht reagiert, dann haben sie es ihm nochmal gesagt und dann haben die Eltern ihn gedrängt und dann hat er sich 3 Tage in sein Zimmer eingeschlossen und hat sich nicht blicken lassen.
Darf ich eine Frage stellen? Unser älterer Bruder ist jetzt über 100, wenn er 94 ist.
Der müsste wahrscheinlich, ja, er lebt aber nicht mehr, der ältere Bruder. Die leben fast alle nicht mehr, bis auf seine Schwester, die im Kloster ist. Sind alle schon etwas älter. Ja, da war ich stehen geblieben, ja, da hat er sie eingeschlossen. Und dann hat seine Mutter versucht zu überreden und zu überreden. Dann hat sie gesagt, du brauchst doch nur für einen Tag ordinieren. Nur für einen Tag, bitte. Und er hat immer noch nicht eingewilligt. Er hat gesagt, und wenn du nur ordinierst, wenn du nur die Robe ausziehst und sobald er rauskommst, kannst du gerne wieder die Robe ausziehen. Das hat er dann aber nicht übers Herz gebracht und dann hat er ordiniert und hat eigentlich nie wieder die Robe ausgezogen. Und seit 74 Jahren ist er Mönch. Also das war ihm dann doch, das ist doch zu viel, also dann die Robe wieder auszuziehen. Und zuerst hatte Pali studiert. Wie viele Jahre waren es? Glaube ich 7 Jahre. Hat er Pali studiert, da irgendwo im Kloster in der Nähe von Bangkok. Hat sein Maha, also den dritten Level vom Pali-Studium. Gibt es ja mehrere Levels. Und wenn man den dritten abschließt, dann ist man Maha, also der Große, ne? Und dann wollte er praktizieren. Er hat schon immer was von Ajahn Mun gehört. Und dann hat er ihn aufgesucht. Das war zur damaligen Zeit nicht so einfach, weil Ajahn Mun immer von einem Platz zum anderen gezogen ist. Und dann, wenn die Nachricht kam, er ist an dem Platz und er ist hingegangen, da war er schon wieder fort. Also es hat eine Weile gedauert, ich glaube über ein Jahr, bis er ihn aufgespürt hat. Und da ist er zu ihm gekommen und er hat ihn gefragt, das war so am späteren Abend, und Ajahn Mun ist gerade in Chankrum gelaufen und dann war er da und dann hat Ajahn Mun ihn gefragt, ja, was du willst? Ja, ich suche Nibbana, hat er so gesagt. Ja, und dann hat Ajahn Mun zu ihm gesagt, weißt du, Nibbana, das ist nicht im Himmel, das ist nicht in den Bergen, das ist nicht in der Erde, sondern das ist nur im Herzen, ne? Verstehe ich schon. Und du, wer bist du? Ja, ich bin Mahapo. Ja? Aha, ein Studierter. So, jetzt vergiss erstmal alles, was du gelernt hast. Das lässt jetzt alles mal raus. Jetzt vergisst du alles und jetzt machst du einfach nur mal das Buddha.
Das machst du.
Buddha. Bodo ist die Meditation im Grunde genommen der Forest-Tradition. Das ist, ja, man kann das sagen, das ist ein Mantra, das ist aber auch gleichzeitig ein Konzentrationswort oder ein Meditationsobjekt. Master Buddha. Und in den nächsten 5 Jahre hat er eben einfach das Buddha gemacht. Und ja, er ist eigentlich ins tiefe Samadhi damit gekommen. In dem Moment, wo er raus war, ist er wieder reingetreten, solange bis das wirklich jeden Tag geklappt hat. Jeden Tag war er im tiefen Samadhi, teilweise für 10 Stunden, teilweise nur für 2 Stunden. Oder teilweise die ganze Nacht bis morgens um 10, also 12 oder 14 Stunden saß er da in einem tiefen Samadhi. Und nach 5 Jahren, das ging aber einher mit am Anfang mit viel Schmerzen, mit viel, er hat gesagt, das war die Hölle. Er hat nämlich angefangen mit dem Buddha und dann hat er, und so wie seine Sache ist, fragt man nachher, ne? Und wie es so seine Sache ist, er powert dann. Und dann lässt er nichts in den Geist reinkommen. Dann hat er gesagt, der erste Tag war die reinste Hölle. Er hat dem Geist einfach nicht erlaubt, irgendwo auszuweichen. Er durfte von dem Buddha nicht abweichen. Zweiter Tag war auch noch die Hölle. Der Geist will ja immer raus, ne? Aber er hat es ihm einfach nicht erlaubt. Und der dritte Tag auch noch. Und dann, ab dann ging es leichter. Und dann das Samadhi zu üben, das war auch keine einfache Sache. Teilweise musste 9 Stunden sitzen, bevor er in Samadhi überhaupt kam. Teilweise 12 Stunden sitzen, bevor er in Samadhi gelang. Und dann die ganzen Schmerzen. Die ganzen Schmerzen. Er hat teilweise die ganzen Nächte durchgesessen. Von abends um 6 Uhr bis morgens um 6 Uhr hat er durchgesessen. Dann hat er dann irgendwann nach einer Zeit, hat er das dann erreicht, dass er jeden Tag in Samadhi gekommen ist. Aber am Anfang war es einfach nicht leicht. Und er hat gesagt, so lange höre ich nicht auf, bis ich nicht in Samadhi komme. Und dann wäre stärker, ist das Chitta stärker, oder ist das Dhamma stärker, oder sind die Kilesas oder Avijja stärker. Und er war zum Schluss immer der Stärkere. Also es hat dann immer geklappt. Naja, und dann Ajahn Mun hat ihn dann manchmal gefragt, wie es ihm geht, und er hat gesagt, es geht ausgezeichnet, es geht wunderbar, ne? Ich bin glücklich und zufrieden. Und nach 5 Jahren hat er gesagt, so, und wie geht's dir? Ja, immer noch dasselbe, glücklich und zufrieden. Und dann hat er gesagt, so, wie, jetzt musst du rauskommen, ein Schwein im Schweinetrog ist immer zufrieden und glücklich. So, jetzt musst du mal raus aus dem Samadhi und jetzt musst du mal anfangen mit dabei sein. Untersuchung der 5 Khandhas. Und die Untersuchung der 5 Khandhas ist, als erstes Khanda nimmt man sich den Körper vor. Der Körper wird von innen nach außen, von oben nach unten, von unten nach oben untersucht. Da es im Samadhi so stark war, seine Konzentration unheimlich, hat er innerhalb von 8 Monaten hat er den Körper untersucht gehabt. Solange bis er jedes einzelne Teil von seinem Körper in die 4 Elemente zerfließen lassen konnte oder die 4 Elemente in dem Körperteil gesehen hat. Bis es ihm klar war, und nach 8 Monaten hat er die Stufe des Anagamis erreicht. Da war der Körper gegessen. Und dann hat er gesagt, dann hat es ein bisschen länger gedauert. Weil die Stufe des Anagamis, wie wir wissen, das sind noch 5 Fesseln. Die 5 oberen Fesseln. Und das ist nicht so einfach. Er hat gesagt, das hat ihn 2,5 Jahre gekostet, Untersuchung. Und das Hauptproblem war Sanya Sankara. Also Erinnerung und Denken. Erinnerung, Assoziationen und das Denken. Die formen die ganze Welt. Und das zu durchschauen, hat er gesagt, das war selbst bei ihm mit seinem Samadhi, war das keine einfache Sache. Irgendwann, dann nach 2,5 Jahren oder fast 3 Jahren, ist dann also Moha, also die Verblendung, ist die gewichen. Hat das auflösen können. Hat er Sanya und Sankara auflösen können und hat gesehen, aha, das sind im Grunde genommen nur die 5 Khandhas, die da ständig auftauchen, auftauchen, auftauchen und verschwinden, auftauchen und verschwinden, auftauchen und verschwinden. Und damit war im Grunde genommen das Problem von der Verblendung, die im Grunde genommen das ist, dass die 5 Khandhas zusammenmischt. Und aus dieser Mischung dieser Dinge entsteht dieser ganze Kosmos. aus nichts anderes. Genauso wie beim Koch, der 5 Zutaten in verschiedener Menge zusammenmischt und es gibt dann nur eine Farbe und einen Geschmack und je nachdem, wie er das mischt, ist es jedes Mal eine andere Farbe und jedes Mal ein anderer Geschmack. Und das ist das Problem, dass man das dann nicht erkennt. Weil man ständig mit Sanya und Sankara arbeitet. Der Kopf oder der Geist arbeitet damit. Und versucht das auf diese Weise zu verstehen. Er versucht zu verstehen, was Nibbana ist und versucht zu verstehen, was die Erfahrung, die das Citta dann macht, ist. Und da kommt er natürlich nicht hin, weil das Problem ist Avijja. Das Problem Avijja heißt, nicht zu wissen, wissen zu wollen. Nicht verstehen und verstehen zu wollen. Und da kommt man natürlich nicht mit Sanya und Sankara hin. Da muss man die hinter sich lassen. Und das dauert seine Zeit. Solange bis man nicht mehr gefühlt wird, solange bis man nicht mehr in die Irre getrieben wird von Sanya und Sankara. Und dann in dem Moment geht die Verblendung, aber Avijja bleibt noch übrig. Und das beschreibt er, das hat bei ihm dann noch 3 Monate gedauert, bis er Avijja vernichten konnte. Avijja sagt er, das ist so faszinierend, das ist wie die ganze Power des ganzen Kosmos in sich selber zu spüren. Und man denkt, man ist am Ende, weil durch die Verblendung, wenn die Verblendung gegangen ist, ist nichts mehr da. Es scheint kein Dukkha mehr da zu sein und es scheint nichts mehr da zu sein. Also denkt man ist fertig. Und das ist das Problem. Es hängt nämlich noch an Avijja, die Verblendung selber. Und da kam ihm irgendwas, irgendwann mal, während der Chongkom gelaufen ist und sein Geist extrem hell gewesen ist, kam ihm so eine Idee. Also Ajahn Mun ist zu der Zeit gestorben und er konnte ihn nicht mehr fragen. Das war das große Problem. Normalerweise die ganze Zeit konnte er immer zu Ajahn Mun rennen und sagen, ja, wie kann ich mit diesem Problem umgehen, wie kann ich das lösen? Und dann hat er ihnen immer gleich geholfen. Hat ihn immer gleich wieder auf den richtigen Pfad gebracht. Aber da, zu diesem Zeitpunkt war eben Ajahn Mun schon gestorben oder gerade gestorben und da war er mit dem Problem alleine. Und da musste schauen, ne? Er hat gesagt, wenn Ajahn Mun da gewesen wäre, dann wäre das kein Problem gewesen, dann wäre innerhalb von einem Tag wäre da durch gewesen. Aber da er alleine wusste nicht, was er machen sollte, weil es war die vollkommene Vollendung schon. Es hat so genauso ausgeschaut. Und dann kam irgendwo bei ihm, kam der Gedanke hoch, du musst das anschauen, wo die ganze Welt erzeugt wird. Da, wo die ganze Welt erzeugt wird, da in dem Citta. Das ist ein kleiner Punkt, da wird die Welt erzeugt und das musst du anschauen. Und dann hat er das lange nicht verstanden, was das bedeutet, weil er hat das ja nicht gesehen oder das zu sehen ist ja ganz, im Grunde genommen ganz schwierig. Du hast eine ziemlich hohe Achtsamkeit, um zu sehen, wie die ganze Welt da in dem Citta entsteht. Aber irgendwann ist es ihm mal gelungen und dann war er an dem Punkt und dann hat er es gesehen. Und dann hat er gesehen, dass das auch Anatta ist, dass das nicht selbst ist. Und das ist eine der Türen, durch die man durchdringen kann. Und dann hat er das beschrieben, da ist die ganze Welt um ihn herum zusammengebrochen. Seine Kutti ist kollabiert und der ganze Kosmos ist kollabiert. Und das war das Ende. Und dann im Vergleich zu dem, was er als Avijja beschrieben hat, sagt er, das war ein Haufen Scheiße. Im Gegensatz zu dem, was danach kommt. Das Ganze ist beschrieben, das ist irgendwo, also länger beschrieben, ich habe das jetzt nur ziemlich kurz beschrieben, das ist länger beschrieben in dem Vortrag, den er vor ein paar Jahren gehalten hat, wo er das Erleuchtungserlebnis erzählt hat. Das ist irgendwo in Deutsch oder in Englisch, ist das irgendwo auf unserer Website drauf, das kann man dann sich runterladen oder nachlesen.
Wie ist die Website?
www.lungta.com Luangta. Luangta. Und dann /englisch, dann kommst du auf die englische Seite, ansonsten Thai. Und wenn man Thai nicht lesen kann, dann haben wir etwas Probleme. Das sind die Übersetzungen. Ich habe das übersetzt dann aufs Deutsche, aus dem Englischen teilweise. Da ist auch das eine Buch drauf. Wie heißt das? Ein Leben innerer Qualität. Müsste eigentlich in der BGM noch einige Kopien sein, oder?
Ich bin da nicht so oft.
Ja. Ich weiß es nicht mehr. Muss man schauen. Ja, und dann hat er das natürlich in dem Moment, ne, nachdem der ganze Kosmos zusammengekracht ist, hat er sich überlegt, ja, was soll das? Das versteht kein Mensch. Also, das kann kein Mensch verstehen. Was da ist, das kann kein Mensch verstehen. Also, und dann wollte er eigentlich im Grunde genommen auch nicht lehren. Dann wollte er sich zurückziehen, hat sich zurückgezogen, ist vor den anderen Menschen, ist er davon gelaufen. Er hat irgendwo seinen Rückzug gezogen. Bis irgendwann mal die Idee gekommen ist, dass, ja klar, natürlich kann man das nicht verstehen, aber ich bin ja auch irgendwie dahin gekommen. Ich bin ja auch nicht direkt aus dem Himmel gefallen, sondern ich bin ja auch irgendwie einen Weg gegangen. Und dann hat er angefangen, seinen Weg, den er gegangen ist, zu lehren. Und dann sind natürlich die Mönche zu ihm gekommen. Immer mehr. Und wenn man sich überlegt, dass er schon seit über 50 Jahren lehrt, ist ein ganzer Haufen von Mönchen durch seine Schule gelaufen. Und nicht nur Mönche sind durch seine Schule, ja, nicht nur, dass die Mönche durch seine Schule gelaufen sind, aber innerhalb seiner Schule sind mindestens 25, wenn nicht sogar 50 Leute zur Erleuchtung gelangt, mit seiner Hilfe. Und das ist nicht wenig. Aus der Schule von Ajahn Mun sind mindestens 50, wenn nicht sogar 100 Arahants damals entstanden. Die waren alle in den Wäldern irgend so. Und das war eine ganz große Tradition. Und die geht jetzt langsam zu Ende. Weil sie sind alle in dem Alter von 75 aufwärts bis, ja, 94. Er ist, im Grunde genommen ist er der Älteste aus der Gruppe. Er ist noch eine der letzten überlebenden Schüler von Ajahn Mun. Es gibt jetzt kaum mehr. Ich glaube, es gibt keinen anderen mehr. Die sind jetzt alle in den letzten Jahren, sind sie alle gestorben. Und er wird jetzt auch demnächst abdanken. Ihm geht's nicht mehr so gut. Körperlich fängt es jetzt langsam an, Probleme zu machen. Und er hat gesagt, wenn er nicht mehr laufen kann, dann will er auch nicht mehr leben. Er hat immer Gehmeditation gemacht, teilweise Gehmeditation von 6 bis 9 Stunden. Teilweise hat er sich die nicht nur Blasen gelaufen, sondern die Füße so wund gelaufen, dass die Haut, also dass das Fleisch fast durchkam. Also er hat sich auf jeden Fall einiges angestrengt. Einiges erzählt, hat er auch erzählt. Was er dann gesehen hat, er hat natürlich alle seine früheren Leben gesehen, was die einzige übernatürliche Fähigkeit von jedem Arahant ist. Der sieht jedes seiner Leben und sieht, was führt zu einem Leben, zum anderen Leben, welches Karma führt von diesem Leben zum anderen Leben, was musste ich da abbilden. Und da hat er ein bisschen was erzählt davon. Er hat erzählt, also wenn er alleine seine Geburten anschaut und nur die Knochenreste da aufteilt, und die auf Thailand verstreut, dann wäre in Thailand kein einziger Stück frei. Und jetzt überlegen wir uns, wie viel auf einen Quadratmeter draufpassen und überlegen wir uns, dass die Fläche von Thailand größer ist als die von Deutschland. Dann kann man sich überlegen, wie viele Geburten wir schon hinter uns haben. Milliarden von Geburten. Und wie oft er in der Hölle gewesen ist und wie oft er im Himmel gewesen ist. Und teilweise ist er direkt vom Himmel in die Hölle hinabgestürzt und teilweise ist er direkt von der Hölle damit in den Himmel gekommen. Und irgendwann war er mal wieder auf der menschlichen Ebene, um wieder genug Karma zu erzeugen, dass ihn für die nächsten paar Generationen in den Himmel oder in die Hölle gestürzt hat.
Hat er auch erzählt, was die Ursache war, dass er dann mit dem Dhamma in Berührung kam? Quasi jetzt zu diesem letzten Leben.
Das hat er, glaube ich, nicht so in diesem Sinne erzählt. Ja, dass er auf jeden Fall eine Verbindung mit Ajahn Mun gehabt habe, aber er hat auch vom Leben erzählt, wo er zur Zeit des erhabenen Buddhas. Und seine Frau war im Grunde genommen, seine Frau damals war im Grunde genommen die treibende spirituelle Kraft. Es gibt, ich glaube, sie ist, er hat eine Geschichte erzählt, irgendwo in den buddhistischen Skripten findet man etwas von ihm.
Die Idee oder die Frage war, was geht vor, dass man mit dem Dhamma dann in Berührung kommt? Weil schwer ist es ja normalerweise, damit in Berührung zu kommen, ihn dann auch noch zu verstehen und zu praktizieren.
Das muss wahrscheinlich zu den Zeiten des erhabenen Buddhas gewesen sein, dass er da mit dem Dhamma in Berührung kam. Er war damals Jäger und hatte 7 Söhne und er hat einen Pfeil gehabt oder er hat einen Bogen gehabt, den kein anderer Mensch spannen konnte. Und dann mit einem Bogen hat er mal seine Frau, die schwanger gewesen ist, also soweit ich mich erinnern kann, ob ich mich gut erinnern kann, das ist die andere Frage. Er war an einem See, dieser See hat 16 Königen gehört. Und es durfte niemand Wasser nehmen, außer den Königen. Aber da seine Frau schwanger war und gerade Wasser gebraucht hat, ist er zum See runter und hat sich das Wasser genommen. Und dann sind natürlich die 16 Könige gekommen und haben ihn verfolgt. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, sie waren so oft schon Pferdekutsche, hat er gesagt, leih den Wagen. Und ich schaue, wann diese 16 Könige in einer Schusslinie sind. Dann hat er seinen Bogen gespannt und Pfeil und der Pfeil ging durch alle 16 Herzen der Könige. Und aufgrund dieses Kammers, das er da gemacht hat, das hat er noch also ein paar Mal in diesem Leben, gerade in den letzten 20 Jahren, zurückbekommen. Erstens mit seinem Herz, dann mit seiner Schulter, wo er nur mit der Schulter, wo er den Bogen gespannt hat. Er hat gesagt, das ist das Karma von dem, das ist das Karma von dem und das ist das auch noch das Karma von dem. Und jetzt ist das Karma, als er einen Unfall gehabt hat und sich nochmal die Schulter gebrochen hat, hat er gesagt, so, jetzt ist es aus. Jetzt ist es zu Ende, das Karma. Aber wie er genau mit dem Dhamma in Berührung gekommen ist, das hat er, also müsst ihr nochmal fragen, er hat das im Grunde genommen alles aufgeschrieben, aber es ist noch nicht veröffentlicht und es darf auch nicht veröffentlicht werden, bevor er nicht tot ist.
Ich versuche natürlich herzuleiten, wie kommen wir eigentlich nach diesen Milliarden von Daseins?
Wir haben das immer schon mal gemacht, ne? Das ist nicht so, dass es unser erstes Leben ist. Wenn es unser erstes Leben als Mönch oder Reklus wäre, dann wären wir nicht hier. Ne? Dann wären wir irgendwo und würden erstmal das Dhamma hören. Also erstmal mit dem Verstand begreifen. Und dann, wenn wir uns dann hinsetzen und es praktizieren, dann ist das also ganz schön schwierig. Wenn wir das Glück haben und wir finden jemanden, Dhamma-Lehrer, dann heißt das schon, wir haben sehr viel Verdienste schon erworben. Das heißt, wenn ich das Glück habe, zu diesem großen Meister zu kommen, dann heißt das, ich habe in der Vergangenheit genug oder viel gearbeitet, schon in die richtige Richtung. Und der erhabene Buddha war ja nicht der erste Buddha. Viele dieser Meister sind ja über viele dieser Buddhas, ne, haben ja Leben gehabt und sind bei vielen dieser Buddhas wiedergeboren worden und haben immer wieder so das Dhamma oder die Intuition damit bekommen. Bei Milliarden von Leben kann man sich das schon denken, dass man einige dieser älteren Buddhas, und wie war das? Ich glaube, der erhabene Buddha Gautama war, ich glaube, der 23. oder 24. in der Linie von Buddhas. Jetzt kommen wir noch als nächstes Maitreya. Ja, und da haben wir im Laufe dieser Zeit ein Leben haben wir als Reklus gemacht oder als Mönch gemacht und das nächste haben wir wieder in der Welt verbracht oder die nächsten und dann haben wir uns einmal wieder mal zurückgezogen und so haben wir so ganz langsam mal die Erfahrung gewonnen. Und dann ist dann irgendwann in irgendeinem Leben packt es uns dann. Und dann denken wir und sehen wir, das Leben ist nicht mehr so lebenswert und dann werden wir Mensch. Wenn natürlich irgendwo da ja ein spiritueller Meister. Ich wollte auch kein Mensch werden. Ich war zwar in den Klöstern in England und das habe ich mir ein Jahr angeschaut. Das war vor 16 Jahren. haben mir das Kloster angeschaut, war da auch ein Jahr als Anagarika und habe gesagt, nee, das ist nichts. Da ordiniere ich nicht. Und danach bin ich zu Ayakema gegangen, im Buddha-Haus, war da 2 Jahre und habe gesagt, nee, das ist nichts. Ich hatte aber das Glück, dass mir einer der Lehrer da im Gaia-Haus, wo ich vorher gewesen bin in England, hat mir quasi ein Buch in die Hand gedrückt. Und das Buch hieß Straight from the Heart. Das hieß von Herz zu Herz auf Deutsch, würde ich das sagen. Und das war ein Buch, das übersetzt wurde aus den Lehrreden von Thanaja Mahapur. Und dann habe ich das gelesen und dann... Das war das, so mit das einzige Buch, das ich gelesen habe. Und das hat mich so fasziniert. Und da habe ich gewusst, aha, wo lebt er? Aha, in Thailand. Und dann war seine Adresse drin. Also zu dem muss ich gehen. Und dann bin ich dort aufgetaucht. Und da war noch ein englischer Mönch, Ajahn Panyavato war dort. Und der hat mich so ein bisschen eingeführt in die Lehre. Und dann hat es ungefähr, weil ich war jetzt fast 6 Jahre habe ich in Europa, habe ich Buddhismus gelernt oder habe ich praktiziert, immer wieder praktiziert. Eigentlich nie wieder aufgehört zu praktizieren nach dem ersten Mal. Ich habe immer tagtäglich praktiziert. Und dann hat es erstmal 2 Jahre lang gedauert, bis mir die ganzen Vorstellungen, die da im Westen vorherrschen, über was Buddhismus ist oder was Erleuchtung ist oder was Arahant sind, bis er die ausgelöscht hatte. Also bis mein Gehirn wieder frei war und in dem Moment, wo das frei von diesen allen diesen Vorstellungen und Meinungen gewesen ist, konnte ich das aufnehmen, was mein Meister gesagt hat.
Was hat dich an der Revolution von Ajahn Chah und dann Ajahn Ayakema, was zu klar gemacht, dass es das nicht ist?
Ja. Ja, als Ajahn-Tradition, die haben nicht praktiziert. Also ich kam vom Geierhaus, 4 Monate Retreat, war voll drauf, ne? von morgens um 6 bis nachts um 3 zu praktizieren. Also mit den 2 Pausen, die es dann, also, oder 3 Pausen, die es zum Morgen, Mittag und Abends gab. Und die restliche Zeit habe ich gesessen und gegangen. Und dann kam ich ins Kloster und hat niemand praktiziert. Und dann habe ich mich natürlich umgeschaut. Die haben die Morgenputscher gemacht und dann eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gesessen, einen Abendputscher und den ganzen Tag haben sie gearbeitet. So. Und dann habe ich gedacht, was soll denn das? Ich bin doch hier zum Praktizieren, oder? Oder ich will doch hier im Kloster doch praktiziert. Weil das ist ja das, was der Abende Buddha seinen Mönchen angewiesen hat. Da sind die offenen Weiden, da sind die Bäume, da sind die Wälder, da sind die Höhlen. Und da sind die Berge, das ist euer Platz, wo ihr euch anstrengt. Nicht alleine, nicht in Gruppen, sondern ganz alleine. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ne? Habe ich das falsch verstanden oder wie? Und dann habe ich nur gesehen, wie die Mönche die Laien anleiten. Und da habe ich das Gefühl gehabt, die Meditationslehrer, die ich vorher gehabt habe, die konnten die Leute besser anleiten als die Mönche da in dem Kloster. Und das hat mich natürlich also fürchterlich enttäuscht. Und dann bin ich zu Ayakema gekommen, das fand ich ganz gut und ganz witzig, aber dann musste ich auch einen ganzen Tag arbeiten. Kam ja auch nicht dazu. Musste mir jeden Retreat musste ich mir fast erkämpfen, ne? Jetzt möchte ich auch mal einen Retreat machen, ich möchte auch mal eine Woche. Ich habe 2 Jahre lang dort gearbeitet, von morgens um 8 bis abends um 6 Uhr. Ja, und das fand ich dann auch nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, so, dann sei die Schnauze voll, jetzt gehe ich. Am Anfang war es ja immer so die Frage, ob ich in Europa irgendwie so einen Platz finde, wo ich praktizieren kann. Ne?
Hm? Hier?
Ja, das war da. Damals gab es das noch gar nicht. Wo ich praktizieren konnte und vor allem, wo ich jemand hatte, der die Fragen beantworten konnte. Ne? Weil die Frage, die ich gestellt habe, wie überkommen wir Gier und Hass, und die konnte niemand beantworten. Die haben sie alle beantwortet, das musste loslassen. Und das wusste ich ganz klar im Inneren, das kann man nicht loslassen. Gier und Hass kann man nicht loslassen. Und als ich dann da bei meinem Meister gewesen bin, ne, dann war das klar. Der hat gesagt, dann kann ich loslassen. Die Ameise, die oben an der Decke ist und auf dem Boden will, die ganz klar kann man der sagen, du musst einfach nur loslassen, aber das Loslassen kennt sie nicht. Die kann nur einen Schritt vor den anderen tun. Ne? So, und dann kommt sie auch wieder runter. Und genauso ist es in der Praxis, du kannst nur einen Schritt vor den anderen tun, du kannst nicht einfach loslassen. Und den einen Schritt vor den anderen tun, um Gier und Hass loszulassen, ist einfach das Unschöne in der Welt hochzuholen und in Balance bringen mit dem Schönen. Wir rennen ja immer dem Schönen nach und das Unschöne, das vermeiden wir möglichst sorgfältig und möglichst schnell. Also, und dann heißt es eben die Praxis umdrehen, dem Schönen nicht mehr nachzulaufen und das Unschöne mal anzuschauen. Solange, bis es irgendwo in Balance ist. Und das heißt, das Anfangen mit dem Körper. Was ist so schön an dem Körper? Ständig füttert man die besten Sachen rein. Was kommt unten raus? Das, was wir nicht sehen wollen und das, was wir nicht riechen wollen. Und vor allem auch nicht anfassen wollen. Aber das, was oben reingeht, das riecht ganz toll und das schmeckt auch ganz toll. Und das fassen wir auch ganz gerne an. Also was ist dieser Körper, der alles, womit er in Berührung kommt, in ein Stück Scheiße verwandelt? Also die Kleider, die wir hatten haben, die können wir nach 2 Tagen auch nicht mehr riechen. Wo kommt denn der ganze Dreck her? Und dann macht man halt den Körper auf und dann sieht man, wo der ganze Dreck herkommt. Und dann schaut man sich den an. Und dann schaut man sich den wieder an und wieder an. Und wenn man das natürlich mit so einer starken Konzentrationskraft macht, dass man das visualisieren kann und dann als Nimitta halten kann und das in seine Einzelbestandteile zerlegen kann, eines dieser Organe, und sei es die Haut als Organ oder sei es die Leber oder die Niere oder den Magen als Organ, dann fängt man an, so langsam das zu verstehen. Weil Weisheit ist das ja was uns loslöst, was uns die Freiheit bringt. Samadhi ist das, was das Messer schärft und Weisheit ist das Messer, das schneidet. So. Und Sila gehört natürlich auch noch dazu, aber das als Mensch hast du das ja, wenn du dem folgst, hast du das ja automatisch drin. Tugendhaftigkeit. Also hast du ein scharfes Messer, dann ist es auch relativ einfach, die Dinge durchzuschneiden. Hast du ein stumpfes Messer, kann ja mal ausprobieren, dann können dir ein ganzes Jahr schneiden und es passiert nichts. Vor allem, wenn er so einen richtigen, dicken Lebensbaum hat. Und wenn er mit einem Messer anfängt, den einkerben zu wollen, und das stumpf ist, dann rührt sich einfach nichts. Und das nächste Jahr ist das alles wieder die Rinde schön nachgewachsen. Also muss man das Messer mit Samadhi schärfen. Das Messer der Weisheit mit Samadhi schärfen. Ohne das geht es nicht. So. Und hat man das ein bisschen scharf, dann fängt man mit der Untersuchung an. Und die Untersuchung kann mehrere Sachen sein. Es kann mal rationales Überlegen oder Überdenken sein, was denn da alles in den Körper reingeht und was da alles rauskommt oder wie das ist und wieso das ist, dass es alles in etwas verwandelt, was nicht so schön ist. Und dann selber den Körper aufschneiden und in dem Moment, wo man den Körper aufschneidet, kriegt man natürlich das große Entsetzen. Kommt ein sehr unangenehmes Gefühl hervor. Das will man nämlich irgendwo nicht sehen. Und das muss man einfach, genauso wie das angenehme Gefühl ertragen, muss man auch das unangenehme Gefühl lernen, bei dem unangenehmen Gefühl bleiben zu können, ohne fortrennen, ohne mit dem Geist fortzurennen. So. Und das ist natürlich eine Übung, die dauert Jahre. Und dann diese ganzen unschönen Dinge, solange bis die Balance, bis die Waage in Balance ist. Aber erstmal muss man die ein bisschen aus der Balance bringen, so dass man im Grunde genommen nur das Unschöne in der Welt sieht und das Schöne nicht mehr. Und fängt es dann an, dass man nur das Unschöne sieht in der Welt. Und dann fängt man wieder an mit dem Schönen, das hervorzuholen. Und dann merkt man, dass das Schöne und das Unschöne sich gegenseitig auslöschen. In dem Moment, wo ich was Schönes habe, an dem ich hänge, und etwas Unschönes hervorhebe, dann ist sofort die Anhaftung damit verschwunden und es kommt der Hass hoch. Und dann mache ich dasselbe und dann ersetze ich das Hässliche mit dem Schönen und dann verschwindet der Hass und die Anhaftung kommt wieder. Und den Prozess mache ich so lange, bis ich verstehe, was das Prinzip dahinter ist. So lange, bis das praktisch nur noch klackt, bis das 3000 Mal in der Sekunde passiert. Und dann Muss ich, wenn ich das Prinzip verstanden habe, muss ich beides, das Schöne und das Unschöne im Geist festhalten, sodass es nebeneinander bestehen kann. Das darf jetzt nicht mehr ausgelöscht werden, sondern bestehen kann. Und in dem Moment, wo das nebeneinander bestehen kann, dann gehe ich in der Mitte durch. In dem Moment, wo ich durchgegangen bin, kracht das ganze Gebilde von Himmel und Hölle zusammen. Und das ist das Ende von Gier und Hass. Das ganze Gefängnis vom Körper kracht da zusammen. Wenn du dich umschaust, siehst du, wie es alles im Erdboden verschwindet. Und nichts mehr erinnert daran. Das heißt, du gehst nie wieder zurück. Und dann denkst du erstmal, du bist frei, bis du an die Gefängnismauern hinläufst. Und dann weißt du, aha, da ist noch einiges zu tun. Und dann musst du dich praktisch mit Sanya und Sankara herumplanen. Und das ist eine sehr weitläufige Gefängnismauer, an die man heranstößt. Und dann muss man das im Grunde genommen, muss man genauso das untersuchen. Man darf sich einfach nicht vom Geist, der ständig irgendwo in Meinungen, in Anhaftungen, in Interpretationen von dem, was im Geist passiert, flüchtet, auf die falsche Spur locken lassen. Man muss immer schauen, man muss im Grunde genommen, muss man einfach nur in sein Chitta gehen und schauen, wie die Dinge entstehen. So lange, bis man irgendwann mal merkt, aha, das ist Sanya, das ist Sankara. Und die Mischung ist das, was uns ständig zu Schwierigkeiten bereitet. Wenn das geht, dann sehen wir wirklich nur noch, wie die fünf Kandas entstehen und vergehen, entstehen und vergehen, entstehen und vergehen. Und alles, was übrig bleibt, ist dann noch Avijja. Und das muss man dann auch. Das ist so faszinierend, das ist so faszinierend, das ist wie wenn du die ganze Macht über den ganzen Kosmos hättest. Und das fasziniert natürlich. Vor allem hast du kein Dukkha mehr und vor allem ist es alles hell und klar und ja, ist doch schon alles in Butter, ne? Und das genau, dass alles schon in Butter ist, ne, dass alles schon fertig ist, ist genau das unsere Anhaftung an dieses Phänomen. Und dieses Phänomen muss man auch durchschauen. Und das lässt sich natürlich nicht leicht durchschauen. Das weicht nämlich immer wieder aus. Und es dauert halt seine Zeit, bis man das durchschaut. Und wie er dann gesagt hat, dann kracht der ganze Kosmos zusammen.
Gibt es eine bestimmte Methode, die besonders im Vordergrund steht in seinem Ansatz?
Ja, das ist beides. Das ist das Buddha oder das ist das Samatha. Also die Konzentrationsfähigkeit, also entweder das Upacara-Samadhi oder das Apana-Samadhi. Und dann vor allem, das ist das einzige Thema, ne? Das sagt er, das muss man machen, aber im Grunde genommen das einzige Thema ist die Schärfung von Achtsamkeit. Deswegen wird alles, was im Kloster gemacht wird, ganz schnell, leise, achtsam gemacht. Und er hat sich das alles überlegt, wie er von jedem Job, der im Kloster gemacht werden muss, und da gibt es eigentlich im Grunde genommen nur ganz wenige Jobs, wie die gemacht werden können, sodass sie die Achtsamkeit schaffen. Und deswegen findet das Essen oder Pindapat ist das fast ein Spießrutenlaufen, also das geht ganz schnell von sich zustatten, da läuft man ganz schnell. Und das Essen, da hat man kaum Zeit, satt zu werden. Also man hat nicht die Zeit, da irgendwo in die Gelüste reingehen zu können. Sondern man ist wirklich darum besorgt, dass man in den 10 oder 15 Minuten, wie das Essen dauert, satt wird. Weil wir kriegen nur einmal am Tag Essen.
Darf ich nochmal eine grundsätzliche Frage stellen zur Verständigung? Wenn du sagst, Buddha, das heißt, einatmen ist Buddha und ausatmen ist Do.
Das kannst du kombinieren. Ja, so kann man das kombinieren. Es gibt entweder nur die Buddha-Meditation, das heißt Buddha, 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 Buddha. Dann achtest du nicht.
Ja. Und der Geist, was macht der? Der denkt dann?
Ja, der denkt dieses Buddha. Und dann fällt das Buddha ins Herz. Mhm. In dem Moment, wo das ins Herz ist, ist der Geist einigermaßen Ruhe. Und dann entsteht es aus dem Herz. Und dann beobachtet man die Qualität des Buddhas so lange, bis der Geist sich so konzentrieren kann. Bis er so einspitzig wird, dass er das Buddha nicht mehr denken kann. Mhm. Und dann in dem Moment, wo man das Buddha nicht mehr denken kann, dann merkt man, dass da eine Fakultät ist, die weiß, dass das Buddha nicht mehr gedacht werden kann, weil der Geist so fest ist, dass er überhaupt nichts mehr macht. Der ist so fest ausgerichtet, wir haben es so fest eingenagelt. Und dann springt man auf das, was weiß, zurück. Und dann verschwindet man praktisch, zuerst verschwindet der ganze Körper und dann verschwindet die ganze Welt. Und das ist dann das tiefe Samadhi. Und im Grunde genommen bleibt ja nichts anderes übrig als das klare Wissen. Das klare Wissen, das einfach Bescheid weiß. Aber die ganze Welt ist verschwunden, also der ganze Kosmos ist weg und ja, der Körper ist weg. Und das ist, wie sagt mein Lehrmeister dazu, das ist das Nibbana des kleinen Mannes. Das ist ungefähr so wie man sich das vorstellen könnte, oder das ist so eine gewisse Vorschau. Im Kino hat man ja auch Vorschau, aber das heißt noch lange nicht, dass es das der Film ist. Ne? Das ist nur eine Vorschau auf das Nibbana.
Hat das was mit den Jhanas zu tun?
Nein, es hat nichts mit den Jhanas zu tun.
Ganz anderer Weg.
Das ist ein ganz anderer Weg. Weil er sagt selber, wenn man die Jhanas lernen will, wenn man die noch nie gelernt hat, dann müsste man sich 20 Jahre anstrengen, vor allem wirklich ganz alleine. Jhanas sind, man muss diese Übungen machen und es dauert mindestens, wenn man das noch nie gelernt hat, 20 Jahre. Und er sagt, das ist verlorene Zeit, in den 20 Jahren kann ich das auch bis zum Anagami schaffen. Brauche ich die Jhanas eben nicht. Aber ich brauche das Samadhi. Das Samadhi muss man sich angewöhnen. Das, entweder das Upachara, die angrenzende Sammlung, oder das Tiefe. Also, das war das eine, war das mit dem Buddha. Wenn man das Buddha mit dem Atem verbindet, je nachdem, was man früher gemacht hat, irgendwann mal, wenn der Geist recht ruhig wird, also ziemlich ruhig wird, dann fällt eben wieder das Buddha weg oder es fällt der Atem weg. Dann konzentriert man sich entweder auf das übrig bleibende Buddha oder auf den übrig bleibenden Atem. Und wenn es der Atem ist, dann konzentriert man sich so lange auf den Atem. Und das Konzentrieren auf den Atem geht. Die Konzentration liegt an der Nasenspitze. Und das, was weiß, also das Chitta, was weiß, jeder nimmt einfach wahr, wie der Atem an diesem Konzentrationspunkt ist. Das ist der ganze Trick. Das ist der Trick, wenn man sagt, ne, man folgt den Spuren des Ochsen und wenn man den Ochsen sieht, reitet man ihn. Die Spuren des Ochsens ist im Grunde genommen, das wahrzunehmen, wie der Atem ist an der Nasenspitze. Und wenn man dann hingekommen ist, dass der Atem vollkommen verschwindet, dann sieht man im Grunde genommen den Ochsen. Und dann springt man auf ihn. Und der Ochs ist nichts anderes als das klare Wissen. Das, was weiß, wie der Atem ist. Weil es gibt ja immer einen Beobachter und es gibt ja immer ein Objekt. Der Atem ist das Objekt und derjenige, der ihn beobachtet, ist im Grunde genommen das, was um den Atem Bescheid weiß. Und am Anfang ist es natürlich noch vollkommen vermischt, deswegen sieht man das nicht so klar. Und diese Art von Meditation bringt im Grunde genommen, je feiner dann der Atem wird, bringt diese Klarheit, diesen Unterschied zwischen den Spuren des Ochsen und des Ochsen. Und wenn man dann den Ochs sieht, also wenn man das sieht, was weiß, dann zieht man sich da zurück und dann passiert genau dasselbe. Der Körper verschwindet vollkommen aus dem Bewusstsein und die ganze Welt verschwindet auch aus dem Bewusstsein. Und man ist im tiefen Samadhi drin. Ganz einfach. Ne?
Da merke ich oft so eine Angst, dann, wenn der Atem verschwindet.
Richtig. Und da muss man durch. Da muss man sich sagen, entweder muss man da mit Logik antworten und sagen, wenn ich schlafen gehe, dann weiß ich auch nicht, ob der Atem noch da ist oder nicht. Aber ich sterbe nicht. Und man sagen, lass doch mal schauen, was übrig bleibt. Die Angst musste wahrscheinlich irgendwie rational musste bekämpfen. Oder du nimmst dir das Hilfsmittel, Angst ist eine Form von Avijja. Und ist eine Form von den Kilesas. Kilesas sind im Grunde genommen die Ausflüsse des Geistes. Angst ist eine dieser Formen. Zweifel ist eine andere dieser Formen. Schmerzen, mit allem das, wo sie uns unter Druck setzen können. Und Angst können sie uns sehr gut unter Druck setzen. Angst, dass irgendwas kaputt geht, Angst, dass wir uns verlieren und so weiter. Und die muss man einfach dann überkommen.
In den großen Achtsamkeitsansätzen, da gibt es immer so eine relativ systematische Vorgehensweise, wie also das ganze Spektrum von Körper und Geist allmählich zunehmend achtsam erfasst wird. Mhm. Also Quantenmethode, Labeling und andere weniger bekannte Ansätze, schon wie Ramadara und so weiter. Das ist natürlich jetzt auch eine Methode, die du dargestellt hast. Aber gibt es, wenn es da mehr in den Bereich der Einsicht gibt, also weg von Sammlung, auch so eine systematische Herangehensweise, wie Körper und Geist erfasst werden bei Dajjana Boa?
Nein. Nein, es gibt nur die Körperuntersuchung. Ne? Und er spricht das an, wie man das machen kann. Und da sagt er, da gibt's keine Methode, weil die Methode muss man zum Schluss jede 5 Minuten wechseln. Weil in dem Moment, wo die Kilesas die Methode kennen, ist es schon wertlos. Das heißt, du musst selber die Methoden erfinden. Und das ist dann wirklich zum Schluss da. Dann musst du jedes Mal in dem Moment, wo die Kilesas verstanden haben, worum es geht, musst du die Methode wieder wechseln. Deswegen kann es keine durchgreifende Methode geben.
Also Körperdurchsuchung, dann man geht spontan einfach.
Ja, du gehst in den Körper rein und dann gehst du einfach durch und schaust irgendwo und das, was dich interessiert, das packst du. Aber das packst du genauso wie in der Samatha-Meditation. Für 3 oder 4 oder 5 oder 6 Stunden ist das dein einziges Thema und du springst nicht weg. So, dass es wirklich so und in den meisten Fällen ist es, dass es wirklich ein ganz klares Bild gibt. Ein ganz klares inneres Bild von dem Organ. Und dann fängst du an, das mit dem Messer zu sezieren, oder du lässt es, oder du, irgendwas, ne? Das kommt dann hoch, ne? Das muss man lernen. Das ist wirklich ein Handwerk. Das muss man lernen, diese Art von Untersuchung. Und die Methodik, und das sagt er ganz klar, die Methodik ist bei jedem verschieden, ne? Wie er das angeht. Der muss das herausfinden. Er gibt nur die grobe Richtung, dass er das zerteilt, dass er das auflöst, dass er das verfallen lässt, dass er das die Luft rausgehen lässt oder dann das Wasser rausgehen lässt. Und was bleibt dann übrig? Dann bleibt das Erdelement übrig oder das Feuerelement übrig? Was geht zuerst raus? Und so weiter. Da muss man kreativ sein, weil Weisheit ist auch eine Form von Kreativität. Das geht nicht nach irgendwie im Schema F. Das kann nicht sein. Ne? Die Kilesas kriegen sofort das Schema F mit und dann ist die ganze Methode nicht mehr fruchtbar. Deswegen lässt er sich da überhaupt nicht drauf ein, auf irgendeine Methode. Deswegen sein ganzes Kloster ist vollkommen unmethodisch aufgebaut. Jeder Mönch macht zu der Zeit, wo er sich trainiert, praktiziert er. Und dann praktiziert er entweder für 6 Stunden am Stück, ne? Dann geht er 6 Stunden oder 7 Stunden oder 8 Stunden und das stört ihn niemand. Oder er sitzt 6 Stunden oder 12 Stunden oder sitzt die ganze Nacht durch oder sitzt mal nur 1 Stunde und dann geht er 1 Stunde oder sitzt 1 Stunde, je nachdem. Je nachdem, nach der charakteristischen Tendenz jedes Einzelnen. Da sagt er, wenn ich das irgendwo in Schema presse, dann passt das nicht. Jeder muss für sich selber die Selbstdisziplin sich erarbeiten, dass er einfach lange sitzt, dass er das. Er gibt nur die Richtung an. Und die Methodik muss man sich selber erarbeiten. Aber er gibt die Grundzüge der Methodik an. Das Ganze zu zerlegen, das Ganze zu hinterfragen, das Ganze in seine Einzelteile. Das heißt also mit Anicca Anatta Dukkha, ne? Mit diesen 3 Charakteristiken zu überprüfen. Also das Rupakanda entsteht und das vergeht. Oder Vedana entsteht und vergeht. Sanya entsteht und vergeht. Und das alles, was wir betrachten können, entstehen und vergehen, das kann nicht uns sein. Ne? Sagt ja der erhabene Buddha. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Also Gefühle können nicht uns gehören. Erstens können wir sie nicht kontrollieren und so weiter und so fort. Körper auch nicht, können wir auch wenig kontrollieren. Also es gibt im Grunde genommen nicht die eine Methodik, es gibt kein Schema, ne, nach dem du vorgehen kannst. Sondern er sagt, am Anfang hält natürlich das Schema, hält ein halbes Jahr, ne, und dann musst du das Schema wechseln. Und zum Schluss wird es wirklich, dann musst du jede 5 Minuten oder jede Stunde musst du das Schema wechseln. Weil die Kilesas sind ja nicht dumm. Avicca ist ja nicht dumm. Sobald die raus haben, worum es geht, ist das Schema schon wieder nutzlos. Weil dann machen sie uns was vor, ne.
Wie äußert sich das, dass die Kilesas peilen, was gerade aufläuft?
Ja, weil in dem Moment, wo die Erwartungshaltung hochkommt, nein, das müsste jetzt passieren oder jenes müsste passieren. Dann haben sie schon verstanden.
Sobald das Bewusstsein quasi wieder...
Ja. Und dann muss das wieder umdrehen. Ne? Das ist es nicht. Ja, das ist einfach, wenn es ein Schema gäbe, ne, dann wie sie, ich habe es gehört, die Sayadaw-Richtung, die hat ja so ein richtiges Schema, innerhalb von 7 Monaten ist der erleuchtet oder sowas. Ja, es funktioniert irgendwie nicht. Ne?
Verschiedene Beschreibungen, aber Entschuldigung, ja,
Die, die du gegeben hast, das einmal jetzt die Daseinsmerkmale, mhm, zu verstehen gilt, aber auch immer wieder die Elemente.
Mhm.
Wie würdest du oder er jetzt auch diese beiden Einsichtsinhalte verbinden?
Also wenn es ums Zerlegen, ums Zerteilen des Körpers geht, ne, dann kann ich das in die Elemente zerfallen lassen. Aber dazu brauche ich einfach diese starke Konzentration auf dieses eine Objekt, sonst zerfällt es nicht. Das muss erstmal ein visuelles Bild sein. Ne? Ob es jetzt nun ganz scharf ist oder unklar ist, das muss ein visuelles Bild sein. Und was am Anfang natürlich, bevor ich überhaupt das anfange, muss ich ja erstmal dieses visuelle Bild erzeugen. Und was dann passiert, dann kommt ganz automatisch ein ungutes Gefühl hoch. Und wenn ein ungutes Gefühl hochkommt oder wenn Hass hochkommt, wenn man das nämlich lange macht, am Anfang lange macht, dann kommt sehr, sehr viel Hass hoch. Und mit dem muss man lernen, umzugehen. Aber dann weiß man im Grunde genommen, man ist an der richtigen Richtung. Man geht in die richtige Richtung. Wenn nämlich nichts passiert, wenn keine unguten Gefühle hochkommen, dann spielt man nur mit der Sache. Und dann weiß man, dass das bringt nichts. Ne? Also wenn es Himmel gibt, dann muss es auch Hölle geben. Also die Dualität muss ja da sein. Also wenn es angenehme Gefühle gibt, dann muss es auch unangenehme Gefühle geben. Und das, was wir nicht sehen wollen, das produziert immer unangenehme Gefühle, ganz automatisch. Und mit denen muss man irgendwie lernen, umzugehen. Ne? Und das ist jedem seine eigene Sache, wie er lernt, damit umzugehen. Ne? Also wenn er zwei Menschen sich streiten sieht, dann fliegen beide raus. Das will er nämlich nicht haben. Die müssen lernen, mit sich umzugehen. Und wenn einer den anderen verpetzt, dann fliegt derjenige, der verpetzt hat, raus. Das will er nicht. Er will immer, dass die Leute bei sich bleiben und sehen, wie das in ihrem eigenen Chitta entsteht. Und da müssen sie lernen, einfach bei Hass zu bleiben. Und wie er früher die Mönche trainiert hat, die kamen jeden Morgen oder Mittag oder Abend, um seine Kutti sauber zu machen. Und dann hat er immer schön Druck ausgeübt. So, dass bei den Leuten wirklich der Unmut hochkam oder der Hass hochkam. Und dann mussten sie sich natürlich, sie konnten es ja nicht an ihm ablassen, das wär in die falsche Richtung gekommen. Dann mussten sie schauen, wie sie mit diesen unangenehmen Gefühlen umgehen können. Und da ist eine ganz einfache, das ist alles sehr intuitiv. Weisheit ist eine Funktion der Intuitivität. Das ist nicht etwas, was man sich anlernen kann. Diese eine Methode, man kann natürlich fragen, was für eine Methode hat ein anderer verwendet, und dann kann man die ausprobieren, und manchmal hilft es und manchmal hilft es nicht. Ne? Und wenn es nicht hilft, dann muss man sich eine eigene Methode finden. Er will die Achtsamkeit schärfen, er will die Weisheit in jedem Umgang mit allen diesen Dingen, will er sie schärfen. Die eigene Weisheit, nicht die Weisheit von anderen. Aber er hilft einem natürlich, wenn man wirklich sagt, ich habe ein Problem, da komme ich nicht weiter, dann sagt er, ja klar, das geht nicht so, da musst du mal so schauen. Ne? Da hilft er dann schon weiter. Es ist nicht so, dass er dich vollkommen alleine lässt. Wenn du nicht mehr weiterkommst, dann gehst du zu ihm und fragst, wie du weiterkommst oder wie du damit umgehen kannst. Also da ist er dann schon da. Ne? Aber ansonsten lässt er dich ziemlich alleine.
Mit der Frage nach den Elementen, also wenn ich das Erdelement, Wasserelement, Feuerelement und so weiter, das sind ja bestimmte Empfindungen, da bestehen ja Elemente. Und also Festes und Temperiertes und so weiter. Das ist also praktisch dann ein spezifischer Zugangsweg, um Vergänglichkeit zu erkennen. Weil wenn ich mit einer Empfindung zu tun habe, dann habe ich auch mit der Vergänglichkeit. Also dann kann ich anhand der Empfindung die Vergänglichkeit verstehen.
So kannst,
wie beziehen sich Elemente auf
die Vergänglichkeit? Hey, überleg dir das mal. Überleg dir mal, der ganze Kosmos besteht aus diesen vier Elementen. Was auch immer in dieser konventionellen Realität ist, besteht aus diesen vier Elementen. Das heißt, Wenn ich eines dieser Objekte, die im Kosmos bestehen, in diese vier Elemente zerfallen lassen kann und wirklich verstehe, dass dieser ganze Kosmos aus all diesen vier Elementen besteht, dann habe ich es verstanden. Das geht nicht darum, um das Anicca, das ist nicht das Anicca Anattadukkha. Ne? Das besteht darum, woraus die ganze Suppe des Kosmos gekocht ist. Und das sind die vier Elemente. Und diese verschiedene Mischung, jetzt muss man sich mal überlegen, die verschiedene Mischung, ne? Die verschiedene Gradheit von Erdelement oder Feuerelement oder Wasserelement oder Luftelement, in, zum Beispiel in dem Holz oder auch in unserem Körper oder in den Muskeln und so weiter. Das macht ja da diesen Kosmos so vielfältig. Das ist genauso, wenn du einen Fernseher hast und du überlegst ja nicht, du hast drei Farben, die reingehen. Aber das, was du auf dem Bildschirm siehst, das ist entweder ein Dokumentarfilm oder das sind Nachrichten oder das ist ein Western oder das ist eine Schnulze. Ja. Man muss sich das mal vorstellen. In den Fernseher gehen drei Signale rein. Drei verschiedene Farben. Und was rauskommt, ist alles das, was wir in der Welt sehen können. Und genauso ist es mit den vier Elementen. Nur diese Vermischung, nur diese Verschiedenheit der Mischung dieser vier Elemente macht diesen ganzen Kosmos, diese ganze Vergänglichkeit oder diese ganze konventionelle Realität ja, so wie sie ist.
Ja.
Und wenn wir das verstehen, das hat ja nichts mit Anicca und Anatta Dukkha zu tun, ne?
Ja.
Wenn wir das verstehen, dass diese vier Mischungen, ne, das macht, ne? Dann haben wir den Körper, dann haben wir den Körper oder alle materiellen Objekte verstanden. Aber noch nicht die geistigen, ne?
Ja, aber in dem Maße, wie ich verstehe, dass zum Beispiel der Körper im Grunde nur aus diesen vier Elementen besteht, komme ich ja weg von der Vorstellung Körper, also Körper als
ja, selbst, natürlich, ja.
Und verstehe die tatsächliche Beschaffenheit. Das heißt, ja? Es ist ja ein Weg, um Anatta, nicht selbst, zu verstehen. So wird es ja auch traditionellerweise gelehrt, zum Beispiel im Satipatthana-Sutra heißt es, man zerlegt den Körper in seine Bestandteile und so weiter,
ja.
Um eben die Idee aufzubrechen, dieser ja. Körper ist ein ja. festes Selbst, bin ich
ja.
und so weiter. In dem ja. Sinne ist Elementebetrachtung ein Mittel, um Anatta zu verstehen. Und manche Lehrer, wie zum Beispiel Quenka, die lehren es eher als ein Mittel, um Anicca zu verstehen, Vergänglichkeit. Quenka sagt zum Beispiel, jede Empfindung manifestiert Vergänglichkeit.
Und
Elemente sind Empfindungen.
Ja. Also siehst du, dass es nicht in die Gruppe gehört, dass man, was auch immer, ne, dass vier Elemente eine andere Art von Untersuchung sind. Die können weder als Anicca, noch als Anatta, noch als Dukkha, ne? Aber du kannst jedes dieser drei, weil diese drei Charakteristiken, Anicca, Anatta, Dukkha, sind ja die charakteristischen Grundcharakteristiken, die den ganzen Kosmos durchziehen, ne? Also könntest du die vier Elemente selber wieder in eine dieser Gruppen tun, ne? Aber es ist eine unabhängige Untersuchungsmethode. Das alles zu zerfallen lassen. Also, dass du zum Beispiel siehst, ne, wie so schön im siebten Jhana heißt, da ist kein Ding mehr, kein Objekt mehr. Da ist es im Grunde genommen nur noch das Rauschen der Elemente, ne? Wenn du mal drin geworden und rausgekommen bist, dann merkst du, da stimmt was nicht, ne? Und das hilft uns, ne, dann diese Untersuchung weiterzumachen. Ich habe ja gesagt, das sind einzelne Sachen. Den Körper muss man in alle diese Richtungen, von jeder dieser Seite muss man den beleuchten. Dass man das wirklich das Prinzip versteht. Und was das Prinzip von, wir müssen dann, das ist das, was du gesagt hast, das ist das eine, ne? Um das Chitta vom Körper zu trennen, ne? Weil das Chitta glaubt, der Körper ist eins und dasselbe mit sich selber. Ne? Das ist wie der Autofahrer, der im Auto geboren wird und im Auto stirbt, glaubt, dass er und das Auto ein und dieselbe Sache sind. Aber in dem Moment, wo er die Tür aufmacht und raussteigt, sieht er, aha, das ist das Auto und das ist der Fahrer. Ne? Und der Fahrer ist im Grunde genommen verantwortlich für das Auto. Genauso wie das Chitta verantwortlich ist für den Körper. Das ist eine Sache, ne? Der Arme Buddha gibt ja uns das Beispiel mit dem Zerlegen des Körpers, um zu sehen, ne, das ist der Körper und da ist aber noch trotzdem was, ne, das Chitta, das ist das Beobachte des Zerlegen des Körpers. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Oder dass der Körper, ja im Grunde genommen, wenn man Beine und Arme und alles aufschichten, ja wo ist der Körper? Genauso wie er, der hat das Bild des Wagens gebracht, in dem Moment, wo man den Wagen seine Einzelteile zerlegt, ja wo ist der Wagen? Der Wagen existiert nur als Einheit, diese in einem bestimmten Zusammenbau. Ne? Und genauso ist es beim Körper. Der entsteht nur durch einen gewissen Zusammenbau der Elemente, entsteht der Körper. Ne? Und der Körper und das, was weiß über den Körper Bescheid weiß, sind zwei verschiedene Dinge. Man kann das so benutzen. Und das im Grunde genommen, zu wissen, dass der Körper und das Chitta zwei verschiedene Dinge sind, ist die Notwendigkeit für den Eintritt in den Strom. Das ist die dritte Fessel. Die zweite ist Silabhata Paramasa und die erste Fessel ist Zweifel. Und das ist im Grunde genommen für den Stromeintritt, ist das die Ausschlaggebende, dass man weiß oder dass man ganz klar erkennt, Körper und Chitta sind zwei verschiedene Dinge. Die haben nichts miteinander zu tun, das eine bewohnt das andere. So wie derjenige, der ein Haus reinzieht, der Hausbewohner ist, aber der Hausbewohner und das Haus sind zwei verschiedene Dinge, oder? So. Der kann nämlich das Haus ummodellieren oder benutzen zu seinen Vergnügungen. Und genauso kann das Chitta, und deswegen hat es ja diesen Körper, für seine Vergnügungen benutzen. Das sieht es als Vergnügungspark. So wie die Jugendlichen ihren Computer als Vergnügungspark sehen. Wo sie alle die möglichen Spiele oder Chats oder was auch immer machen können. Ne? Die sehen es nicht als Arbeitswerkzeug, sondern als Vergnügungspark. Und wir sehen als Menschen, und deswegen werden wir immer wieder geboren, irgendwann kriegt man schon mal mit, dass der Körper also voll von Leiden ist und niemand wünscht sich einen Körper. Aber wir hängen an den sechs Sinnen. Ansehen, hören, riechen, schmecken, tasten, fühlen, denken. Da hängen wir dran. Das wollen wir. Und wollen wir und wollen wir und wollen wir immer wieder. Und in irgendeiner Sutte sagt der Erhabene Buddha, derjenige, der nicht mehr an den sechs Sinnen hängt, der wird die Erleuchtung verwirklichen. Ganz kurzes Statement. Höchst interessant. Was habe ich im Grunde genommen bedeutet, was ist es, was ich noch sehen will, was ich noch nicht gesehen habe? Was ist es, was ich noch hören will, was ich noch nicht gehört habe? Was ist es, was ich noch schmecken will, was ich noch nicht geschmeckt habe? Was ist es, was ich riechen will, was ich noch nicht gerochen habe? Und was ist es, was ich denken will und noch nicht gedacht habe? Oder was ich fühlen will und noch nicht gefühlt habe? Wir haben nämlich alles schon gefühlt, alles schon gedacht, alles schon gerochen. Warum wollen wir es nochmal und nochmal und nochmal? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Aber die stellt sich niemand, ja.
Ich bin immer wundert, es gibt doch noch andere Sinne auch, warum werden die nie genannt?
Welche Sinn? Das ist kein Sinn. Das ist ein Vedana, das ist ein Gefühl. Schmerz ist eines der Dinge, ne? Ich habe das jetzt nicht extra genannt, ist etwas, was man genauso wie im Körper untersuchen muss. Was ist Schmerz? Was ist ein Schmerz? Weißt du, was Schmerz ist? Du denkst, du glaubst zu wissen, was Schmerz ist, ne? Alles, was unangenehm ist, bezeichnest du als Schmerz, wenn es irgendwie eine gewisse Grenze überschreitet. Aber es kann geistiger Schmerz sein, erstmal musst du unterscheiden, ist es geistiger Schmerz oder ist es körperlicher Schmerz? Und wer bitteschön erzeugt diesen Schmerz? Der Körper kennt der Schmerz? Der Körper kennt keinen Schmerz. Der Körper kennt nur Veränderung. Wenn du eine Schnittwunde hast und der Körper heilt sich selber, der Körper weiß nicht, dass das Schmerz ist. Der kennt nur die einzige Funktion, sich zu heilen. Wenn es heilbar ist, ne? Und das Chitta weiß aber, dass das ganz schön unangenehm ist. Das Chitta ist nämlich das, was um den Körper Bescheid weiß. Und das sagt, das ist unangenehm, das will ich nicht und deswegen ist es Schmerz. Also, müssen wir beim Durchsitzen der Schmerzen, müssen wir den Schmerz untersuchen. Und da dürfen wir einfach nicht nachlassen. Ist der Schmerz punktförmig, flächenförmig? Wo sitzt er? Verändert er sich oder verändert er sich nicht? Ist er konstant? Und dann werden wir nämlich merken, der Schmerz ist nie konstant. Der geht nämlich genauso in jedem Rhythmus wie alle anderen Dinge. Alle verändern sich. Das ist das Prinzip von Anicca. So. Und dann überlegen wir uns, wo sitzt denn der Schmerz? Ne? Ist der Schmerz in den Muskeln oder ist der Schmerz eins mit den Muskeln? Weil wenn der Schmerz eins mit den Muskeln wäre, dann müssten wir ständig in Schmerzen sein, weil die Muskeln verschwinden ja nicht, wenn der Schmerz loslässt. Und genauso mit den Knochen so. Und dann lösen wir einfach mal den Schmerz raus aus den Dingen. Ne? Und das ist so, da muss man so ein Geschick finden für diese Untersuchung. Bis man irgendwo feststellt, dass der Schmerz im Grunde genommen im Chitta entsteht. Das ist nur der Widerstand gegen, ja, sagen wir mal so, gegen die Staatsgewalt, gegen das, was unangenehm ist. Das will er einfach nicht wahrhaben. Das ist ja das Prinzip von Avicca. Wir wollen ja nicht wahrhaben. Wir wollen die Wahrheit nicht kennen. Wir verstehen nicht und wollen es verstehen, aber wir können es nicht verstehen. Wir können es nicht, wenn wir es da oben verstehen können. Da bräuchte nur einer ein kluges Buch zu schreiben und dann müssen wir das alle lesen und dann wären wir alle fertig. Bräuchte keiner mehr durch den Schmerz durchzusetzen und niemand die Untersuchung macht. Aber da haben wir das oben mit unserem Gehirnkastel. Und im Grunde genommen, wenn man das genau beobachtet, ist das Gehirnkastel nichts anderes als der Computer des Chittas. Das, was das Chitta benutzt, um gewisse Gedächtnisse, um gewisse Erinnerungen abzuspeichern, um Sinnesinformationen zu verarbeiten, genauso wie der Computer die eingehenden Signale verarbeitet und uns dann ausdruckt, ja, das ist Angst, das ist Furcht, das ist Neid, das ist Gier und so weiter. Aber wenn wir das nicht früher mal programmiert hätten, dann müssten wir es auch nicht. In dem Moment, wo man mit etwas Unbekannten, und das ist im Dschungel so herrlich, ne, da kommen wir ständig mit unbekannten Dingen in Berührung. Das sieht man genau, wie der Geist arbeitet. Genau wie das Chitta den Computer benutzt, anrasselt und durchrattet, was könnte das jetzt sein? Und dann lernt man auch, dann lernt man irgendwann mal, das nicht einzuordnen, sondern einfach mit dem Unbekannten stehen. Das Unbekannte einfach mal stehen zu lassen.
Ja. Ist der Schmerz zum Beispiel einfach nur ein Geisteszustand?
Kannst du so sagen, ja?
Ja.
Weil der Körperzustand, klar, der Auslöser kann ein Körperzustand sein, ne? Dass sich etwas in den Muskeln verändert oder etwas starr ist und das ruft eine bestimmte, ja, wie sagt man da? Das ruft etwas hervor, ne? Und der Geist ist der das abklopft und sagt, das mag ich nicht, das ist unangenehm. Und dann reagiert er drauf. Und dann versucht er das wegzudrücken, aus dem Bewusstsein zu drücken und immer mehr. Und je mehr er drückt, umso größer wird der Schmerz. In dem Moment, wo man das akzeptiert, ist der Schmerz so klein wie eine Fliege und den Schmerz, den wir vorher gefühlt haben, ist so groß wie ein Elefant. Und wenn man mal den Schmerz verstanden hat oder mal durch den Schmerz durchgegangen ist und kurz vor dem Durchgang des Schmerzes hat man wirklich das Gefühl, dass die ganzen Alpen einen jetzt gerade erdrücken würden und man im nächsten Moment tot ist. Und dann sagt man, okay, lass das sterben, was sterben kann. Und in dem nächsten Moment ist nichts mehr von dem Schmerz zu sehen. Das ist wie ein Wunder. Genauso wie das Wunder des tiefen Samadhis, der Schmerz ist weg. Und dann überlegt man sich, und dann versteht man im Grunde genommen, dann versteht das Herz, woher der Schmerz kam. Dass es überhaupt nichts mit dem Körper zu tun hat. Dass der Schmerz da im Geist entstand. Und das ist die Macht, das ist eine der Mächte von Avijja, uns mit Schmerzen unter der Herrschaft von Avijja zu halten. Oder mit Zweifeln. Zweifeln, dass das nicht funktioniert, oder zweifeln, dass es Himmel gibt oder Hölle gibt. Zweifeln, dass es Ergebnisse von Karma gibt oder dies oder jenes. Das ist auch eine Macht. Da hält die meisten davon ab, überhaupt auf Sitzkissen zu gehen, ne? Und Angst natürlich auch. Angst ist die größte. Angst vorm Sterben. Ja. Oder Angst vor den... Manche haben ja keine Angst vorm Sterben, aber manche haben Angst vor den Schmerzen des Todes. Und dann, wenn man mal durch die Schmerzen durchgesessen ist, und das gibt es nach meinem Lehrmeister drei Phasen. Das erste ist wirklich, ja, das noch das Einfache, das Erdrücken. Dann das nächste ist das Feuer. Und dann ist es nicht. Und die dritte Phase, die fängt dann ungefähr nach 9 Stunden Sitzen an, ist es zerreißt deinen Körper. Jedes Element wird zerrissen. Es zerreißt praktisch die ganzen Elemente deines Körpers. Und dann denkst du, gehst dabei drauf. Und dann sagst du, okay, lass doch das draufgehen, was draufgehen kann, und dann ist weg. Und schlimmer kann es im Tod auch nicht kommen, weil im Tod passiert nichts anderes, als dass die ganzen Elemente oder die ganzen Verbindungen zerreißen. Chemisch kennen wir das ja alles, ne? Physikalisch kennen wir es auch, ne? Und das ist das ganze Geheimnis. Im Grunde genommen ist es, ja, ist nicht viel zu verstehen. Ja, das zu sehen. Das kannst du nur mit dem Herzen sehen. Das kannst du nicht da oben im Gehirnkastel, kannst du es nicht verstehen, ne? Du kannst so eine gewisse Ahnung bekommen. Die ganze Lehre des Buddhas sind nur Wegweiser. Wegweiser nach München? Ja, wenn du hier sitzt und den Wegweiser nach München siehst, kannst du ihn ausmalen und so weiter und schön ausmalen oder dir die Bedeutung darüber denken. Aber wenn du den Weg nach München nicht gehst, kommst du in München nicht an, oder?